Viele Gläubige sehnen sich nach innerer Ruhe und erleben doch, dass ihr Herz unruhig bleibt, trotz Bekehrung, vieler Gottesdienste und mancher geistlichen Erfahrungen. Hinter dieser Spannung steht eine tiefere biblische Linie. Gottes Ruhe ist nicht zuerst ein freier Tag im Kalender oder eine ferne himmlische Zukunft, sondern eine konkrete Wirklichkeit, in der er in Menschen sein Ziel erreicht. Von der Schöpfung des Menschen in 1. Mose über das verlorene Ruhen durch den Sündenfall bis hin zur Verheißung der bleibenden Sabbatruhe in Hebräer 3-4 zieht sich ein roter Faden. Gott sucht eine Wohnstätte in einem Volk, das ihn gemeinsam ausdrückt und vertritt. Und genau dort findet sowohl er als auch der Mensch wirkliche Ruhe. Gottes erstes Ruhen, wenn Gott im Menschen sein Ziel erreicht. Wenn die Bibel zum ersten Malachi von Gottes Ruhen spricht, führt sie uns nicht an den Sinai, sondern an den Anfang der Schöpfung. Dort, am siebten Tag, heißt es, und am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Die sechs Tage zuvor hatte Gott durch sein Wort Licht, Himmel, Erde und alle Geschöpfe hervorgebracht. Doch erst am sechsten Tag geschieht etwas, das sich deutlich von allem Vorhergehenden abhebt. Gott berät sich gleichsam in sich selbst und sagt, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen. Der Mensch ist nicht nur ein weiteres Geschöpf unter vielen, sondern das Ziel, auf das hin alles andere geschaffen wurde. In ihm will Gott sich spiegeln und durch ihn will er seine Herrschaft ausüben. Wäre der Mensch nicht am sechsten Tag geschaffen worden, hätte Gott am siebten Tag nicht ruhen können, selbst wenn alles andere bereits geschaffen gewesen wäre. Nicht die Vollendung des Werkes brachte Gott zur Ruhe, sondern die Erschaffung des Menschen. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, war er zufrieden und konnte ruhen. Am Ende des sechsten Tages, als er den Menschen in seinem Bild sah, um ihn auszudrücken und mit seiner Autorität betraut, um ihn zu vertreten, war Gott zufrieden und sagte, sehr gut. Auffällig ist, wie Gott nach der Erschaffung des Menschen sein Urteil über das Geschaffene steigert. Zuvor lesen wir immer wieder, es war gut. Doch nachdem der Mensch da ist, heißt es, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Dieses sehr gut ist wie ein leiser Blick in Gottes Herz, er erkennt in dem geschaffenen Menschen etwas, das seinem inneren Verlangen entspricht, ein Gegenüber, das ihn ausdrücken und ihn vertreten kann. Erst als dieses Gegenüber existiert, ruht Gott. Es ist daher nicht die bloße Vollendung eines Arbeitsprozesses, die zur Sabbatruhe führt, sondern die Erfüllung eines tiefen göttlichen Wunsches. Gott hat im Menschen einen Ort gefunden, an dem er wohnen, sich zeigen und regieren will. Von hier aus erhält Ruhe eine weitreichendere Bedeutung als nur das Aufhören von Tätigkeit. Ruhe ist Gottes Zufriedenheit damit, im Menschen etwas Wirkliches von sich selbst zu sehen. Wo der Mensch in Gottes Bild lebt, wo sein Denken, Fühlen und Handeln einen Abglanz des göttlichen Charakters tragen und wo er in seiner Umgebung Gottes Herrschaft repräsentiert, dort hat Gott Freude, dort kommt er innerlich zur Ruhe. Und genau in diesem Maß findet auch der Mensch seine tiefste Ruhe. Denn der Mensch ist so geschaffen, dass sein eigenes Herz zur Ruhe kommt, wenn es in Einklang mit Gottes Gedanken über ihn kommt. Wer sich dieser Perspektive öffnet, liest den Schöpfungsbericht nicht mehr nur als kosmische Vorgeschichte, sondern als Spiegel für die eigene Berufung. Gottes erstes Ruhen zeigt, was er heute in uns sucht, nicht leistungsstarke Religion, sondern Menschen, in denen er etwas von sich selbst wiedererkennt. Wo ein Herz sich von ihm formen lässt, wo ein Leben ihn ausdrückt und ihn in seinem Umfeld vertritt, da wird die Schöpfungsgeschichte gewissermaßen fortgeschrieben, und Gott findet neu Anlass zu sagen, sehr gut. Daraus erwächst stille Ermutigung, das Ziel unseres Lebens liegt nicht darin, möglichst viel für Gott zu tun, sondern so mit ihm verbunden zu sein, dass er in uns ein Stück seiner Ruhe genießen kann, und wir in ihm die Ruhe, nach der wir uns schon lange sehnen. Und am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Gottes erstes Ruhen lädt dazu ein, das eigene Leben nicht primär unter dem Gesichtspunkt von Leistung, sondern von Ausdruck und Vertretung Gottes zu betrachten. Je mehr der Charakter Christi Gestalt gewinnt, je mehr Entscheidungen, Beziehungen und alltägliche Wege von seinem Bild geprägt sind, desto mehr wird unser Dasein zu einem Ort, an dem Gott sich wohlfühlt. Aus dieser Sicht verlieren sowohl Stolz als auch Minderwert ihre Macht, nicht Größe, sondern Entsprechung ist entscheidend. In dieser stillen Korrektur unserer Maßstäbe liegt eine tiefe Entlastung und zugleich ein sanfter Ansporn, uns dem zu öffnen, was Gott in uns wirken möchte, damit sein sehr gut über unserem Weg immer deutlicher hörbar wird. Verlorene Ruhe und Gottes unermüdliches Wirken. Die Ruhe, die Gott am siebten Tag fand, blieb nicht unangefochten. Mit dem Sündenfall trat etwas in den Menschen ein, das genau das zerstörte, woran Gott Freude hatte, die Fähigkeit, ihn rein auszudrücken und treu zu vertreten. Der Mensch, der als lebende Antwort auf Gottes Verlangen gedacht war, wurde innerlich verdreht. Er wich Gottes Wort aus, schob Schuld ab und verbarg sich vor der Gegenwart dessen, der ihn geschaffen hatte. Damit ging nicht nur die Unschuld des Menschen verloren, sondern auch Gottes Sabbat im eigentlichsten Sinn. Gott hatte nun einen Menschen vor sich, der ihn nicht mehr widerspiegelte, sondern sich von ihm loslöste. Die Ruhe zwischen Gott und Mensch wurde durch Misstrauen und Entfremdung ersetzt. Als der Mensch durch den Fall verdorben wurde, ging diese Ruhe verloren. In Vers 17 sehen wir die Antwort des Herrn an die Juden: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Der Herr schien zu sagen: Ihr haltet den Sabbat, aber mein Vater wirkt. Der Sabbat, den er am siebten Tag hatte, ist verloren gegangen, weil der Mensch verdorben worden ist. Solange der Mensch nicht wiedererlangt ist, wirkt mein Vater weiter. Vor diesem Hintergrund gewinnt ein Satz Jesu besonderes Gewicht. Auf die Vorwürfe der Juden hin, er habe am Sabbat einen Kranken geheilt, antwortet er: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Äußerlich hielten die Frommen den Tag der Ruhe, innerlich waren sie voller Anklage und sogar Mordgedanken. Jesus deckt die Spannung auf: Während Menschen eine formale Sabbatruhe pflegen, hat Gott längst keinen Sabbat mehr. Seit 1. Mose 3 ist er in einer Bewegung, die auf Wiederherstellung zielt. Der Sabbat, den er am siebten Tag genoss, ist durch die Verdorbenheit des Menschen gewissermaßen suspendiert, und deshalb wirkt der Vater nicht, um ein neues Universum zu erschaffen, sondern um den Menschen zurückzugewinnen, in dem er ruhen wollte. Von hier aus wird die Heilung am Teich Bethesda zu einem Fenster in Gottes Herz. Es heißt, und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Wenn Christus am Sabbat einen gelähmten Menschen lebendig macht, verletzt er nicht den Sinn des Sabbats, sondern erfüllt ihn. Der Gott, der ruht, ist derselbe Gott, der wirkt, solange der Mensch, den er liebt, gebunden und gebrochen ist. Seine Arbeit besteht darin, Menschen so zu berühren, dass aus Lähmung wieder Bewegung, aus innerer Starre wieder Antwortfähigkeit entsteht. Über die Geschichte Israels hinweg, durch Gesetz, Propheten und schließlich durch die Gemeinde hindurch, verfolgt Gott ein einziges Ziel, Menschen wieder so zu gewinnen, dass er in ihnen wohnen, sich zeigen und regieren kann. Diese Sicht ist zugleich Diagnose und Trost. Wo ein Mensch innerlich ruhelos, getrieben, zerrissen ist, zeigt sich nicht nur sein eigenes Problem, sondern auch, dass Gottes Ruhe in diesem Leben noch nicht angekommen ist. Doch gerade darin liegt Hoffnung. Die Unruhe unseres Zeitalters ist für Gott kein Anlass zur Resignation, sondern der Raum, in dem sich sein unermüdliches Wirken entfaltet. Er gibt den Menschen nicht auf, der ihm einst zur Freude war. Wer sich von Christus ansprechen lässt wie der Gelähmte am Teich, tritt in eine Bewegung hinein, in der Gottes Wirken und unsere Ruhe sich nicht widersprechen, sondern einander entsprechen. So wird jeder Schritt, durch den er uns wiederherstellt, zugleich zu einem Schritt hin auf jene verlorene, aber nicht aufgegebene Sabbatruhe. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke. Die verlorene Sabbatruhe macht deutlich, wie tief Sünde und Entfremdung in das Verhältnis zwischen Gott und Mensch eingegriffen haben und wie unerbittlich Gott dennoch an seiner Absicht festhält. Wer seine eigene Unruhe, seine inneren Lähmungen und Wiederholungen ernster nimmt, entdeckt darin nicht nur persönliche Schwäche, sondern ein Feld, auf dem Gottes Wirken bereits unterwegs ist. Die Geschichte Jesu am Sabbat zeigt, dass keine jahrzehntelange Erstarrung ihn abschreckt. So wird das Bewusstsein der eigenen Gebrochenheit nicht zum Anlass von Resignation, sondern zum stillen Anknüpfungspunkt für Vertrauen. Der Vater hat seinen Sabbat noch nicht endgültig, aber er hat auch den Menschen noch nicht losgelassen. Christus und die echte Gemeinderealität als verbleibende Sabbatruhe. Der Hebräerbrief spricht von einer verbleibenden Sabbatruhe für das Volk Gottes. Damit ist offensichtlich mehr gemeint als der wöchentliche Ruhetag oder die äußere Ruhe im Land Kanaan. Das gute Land war Ruhe, weil Gott dort mit seinem Volk eine Wohnung hatte, weil er durch ihre Gottesdienste, ihre Lebensweise und ihr Zusammenleben sichtbar wurde. Darauf spielt das Wort an, denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ruhe ist hier untrennbar mit Erbteil und Wohnung verbunden. Gott ruht, wenn er einen Ort hat, an dem er wohnen kann. Das Volk ruht, wenn es an diesem Ort mit ihm zusammen ist. Die Sabbatruhe in 4 Stunden und 9 Minuten, wie sie durch das gute Land Kanaan versinnbildlicht wird, ist Christus als unsere Ruhe. Christus ist uns in 3 Stufen Ruhe. Im Gemeindezeitalter ist er als der himmlische Christus, derjenige, der Gott ausgedrückt, vertreten und zufriedengestellt hat und der von seinem Werk ruht und zur Rechten Gottes in den Himmeln sitzt, die Ruhe für uns in unserem Geist. Im 1000-jährigen Königreich, nachdem Satan von der Erde entfernt worden ist, wird Gott durch Christus und die überwindenden Heiligen ausgedrückt, vertreten und zufriedengestellt werden. Dann wird Christus mit dem Königreich in noch vollerer Weise die Ruhe für die überwindenden Heiligen sein, die Mitkönige mit ihm sein werden und an seiner Ruhe teilhaben und seine Ruhe genießen werden. Im neuen Bund konzentriert sich diese Wirklichkeit in einer Person. Jesus lädt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Er verspricht keine bloße Entlastung von äußeren Anforderungen, sondern eine tiefgehende innere Ruhe. Interessanterweise verbindet er diese Ruhe mit seinem Joch und seinem Wesen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Christus ist die Ruhe Gottes in Menschengestalt, weil in ihm erstmals ein Mensch auf der Erde völlig das ausdrückt, was Gott ist, und ihn vollkommen vertritt. Wenn wir in Verbindung mit ihm leben, treten wir in die Ruhe eines Menschen ein, in dem Gott völlig zufrieden ist. Doch die Schrift bleibt nicht beim Einzelnen stehen. Der Hebräerbrief verknüpft die verbleibende Sabbatruhe mit dem Heute, in dem wir Gottes Stimme hören und unsere Herzen nicht verhärten sollen. Dieses Heute ist die Zeit der Gemeinde. Hier, im Miteinander der Glaubenden, will Christus seine Ruhe realisieren. Wo eine Gemeinde existiert, in der Christus tatsächlich als Herr anerkannt wird, in der sein Wort das Zusammenleben prägt, in der Beziehungen durch Vergebung, Sanftmut und Wahrheit getragen sind, dort entsteht ein Raum, in dem Gott sich heimisch weiß. Die echte Gemeinderealität wird so zu einem Haus, in dem Gott ruht, und zu einem Zuhause, in dem die Gläubigen eine Ruhe finden, die über jede private Frömmigkeit hinausgeht. Zugleich bleibt die Perspektive weiter gespannt. Die heutige Erfahrung der Ruhe in Christus und im Gemeindeleben ist ein Vorgeschmack. Die Schrift weist auf eine kommende Reichsruhe hin, wenn Christus sichtbar über die Erde regiert, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Wenn das Königreich der Welt zum Königreich unseres Herrn und seines Christus geworden sein wird, findet Gottes Ruhe eine neue, kosmische Ausdehnung. Dann ist das, was heute inmitten von Schwachheit und Anfechtung ansatzweise sichtbar wird, zur öffentlich wahrnehmbaren Realität geworden. Gott ruht, weil er durch Christus und die mit ihm regierenden Heiligen ausgedrückt und vertreten wird, und diese mit ihm ruhen, indem sie an seiner Herrschaft teilhaben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Christus als verbleibende Sabbatruhe zu sehen, verändert den Blick auf geistliches Leben und Gemeindeleben. Ruhe ist dann nicht mehr vor allem ein Rückzug aus der Welt, sondern das Hineinwachsen in die Beziehung zu dem, in dem Gott vollkommen zufrieden ist. Im Maß, in dem Christus Raum in uns gewinnt und in dem unser Miteinander von seinem Wesen geprägt wird, entsteht ein Vorgeschmack jener Ruhe, die bleiben wird. Die Spannung zwischen persönlicher Müdigkeit, unvollkommener Gemeinde und der Verheißung der kommenden Reichsruhe muss dabei nicht entmutigen. Sie kann vielmehr dazu führen, die eigene Sehnsucht bewusster an Christus zu knüpfen und im oft unspektakulären Alltag der Gemeinde jene Orte zu entdecken, an denen Gott bereits jetzt ein wenig ruht und mit ihm auch wir. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.